Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ein Wachen ist ja wie anders.
Ja.
Moin.
Moin. Ja, mein Süßchen. Gibst du denn noch ein bisschen?
Was?
Gib mir noch ein bisschen Weintrauben rüber.
Eine Weintraube?
Ja, klar.
Weintrauben zum Frühstück.
Ja, ja. Moin, Leute.
Ja, moin.
Ja, willkommen zu unserem Frühstück. Was darf's denn sein? Soll ich die Butter mal rübergeben oder... Heute gibt es bei uns Kümmelkäse, Ziegenkäse, Blauschimmelkäse.
Ja, wir machen heute einen Käsefrühstück.
Weintrauben, Pfirsiche, Nektarinen.
Also Frühstück, Podcast fällt aus.
Ja.
Wir futtern nicht mit, wir reden nicht mit vollem Mund. Nee.
Nein, wir fressen uns jetzt durch.
Weißt du, vor Jahren, da war mal eine, die hat uns geschrieben, eine Zuhörerin, sie kann es nicht ertragen, wenn Menschen mit vollem Mund reden. Und nee, kann sie nicht ertragen.
Seitdem haben wir das ja auch sehr sein gelassen.
Ja, wie man es hört, na, wir sind ja wohl erzogen.
Wir haben das ein wenig gedämpft die letzten Male.
Ja, ja.
Aber heute Morgen haben wir beide so einen Kohldampf.
Unglaublich.
Ne? Ja, das muss einfach sein.
Das war auch so, ja.
Aber die letzten Tage hatten wir schon so viel Kohldampf. Was ist denn los?
Das liegt am Wetter. Bestimmt liegt das am Wetter. Es liegt sowieso alles am Wetter.
Ja, wenn überhaupt.
Ja, dann nichts am Wetter. Ja. Wobei, also ganz ehrlich, gestern sollte es ja so tierisch warm werden, auch hier. Also tierisch warm ist bei uns so 25 Grad, 26 Grad.
Ja, es sollten 28 werden und so. Nee, ich fand es gegen Abend auch drückend und heute Morgen finde ich es auch nicht so.
Ja, aber es ging. Es hat doch zwischendurch ein bisschen genieselt.
Warm.
Ja.
Ich fühle mich da nicht gut.
Nein, du fühlst dich wohl am Nordpol, Grönland irgendwo.
Ich bin dann wütend. Ich bin gestresst, ich bin traurig, ich spitz.
Oh, was für ein Übergang gehört
ja,
ist.
Ja, ne? Habt ihr gehört? Das war wieder so raffiniert.
Intellektuelle Frau.
Ja, ja, ne?
Annika,
und wir sind beim Thema Emotion.
Emotion, Gefühle. Das
ist
doch Horror.
Nee, hier, wie hieß er?
Oder Bruce Dernell.
Bruce Dernell, der hat immer Gefühle gesagt.
Gefühle.
Und das war ja auch so süß, wenn er geweint hat und so.
Ja.
Der stand ganz gut zu seinen Gefühlen. Sehr.
Soll ja auch wiederkommen, habe ich gelesen. Ne? Also
Gefühle. Wir reden heute über Gefühle.
Und warum reden wir über Gefühle?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
RTL fragt mich manchmal, dieser Sender, fragt mich manchmal über bestimmte Themen aus. Da muss ich dann, darf ich ein Interview geben, mache ich auch gern. Und diesmal geht es über Gefühle. Und weil ich so ein Vater sagt bin, er weiß, so ein fleißiger Mensch bin und ich mir auf das Thema sowieso vorbereite, denke ich, warum soll ich mein Wissen denn nur für mich und die RTL Leuten da behalten?
Nee, das ist gar nicht wahr.
Doch.
Nein.
Doch.
Tilly, ich habe dich gefragt. Ich habe dich gefragt, erzähl mir doch was. Dann hast du gesagt, dann warte doch auf den Podcast.
So ist es, genau.
So werde ich jetzt inzwischen Weisheiten, abgewürgt.
Ich werde doch nicht meine Weisheiten einfach so raus.
Ja.
So.
Ja.
Weißt du?
Ist schon gut. Ich hab dich verstanden. Wisst ihr was?
Na?
Kann ich den vermieten? Kann ich den mal irgendwo ausleihen?
Nee, mach das.
Boah.
Ich weiß nicht.
Anstrengend.
Ich bin nicht so einer.
Ja.
Ich bin nicht so einer für eine Nacht.
Okay.
Aber davon mal abgesehen, jetzt mache ich das mal so, wie du es immer gemacht hast. Wir reden heute nicht über Krankheiten. Trotzdem, danke für eure vielen Genesungswünsche, weil ich hätte natürlich kleine Schilddrüsen-OP und fühle mich jetzt tatsächlich irgendwie gefühlt 10 Kilo leichter, weil diese Kugel jetzt aus meinem Hals raus ist. Das alles ist gut und ich fühle mich wirklich sauwohl und ich habe schon wieder gedacht, siehst du, hätte Fahrradkette, hätte ich das nicht schon früher machen können, weil ich bekomme tatsächlich dadurch, dass die Schilddrüse dieses Zeugs schon auf die Luftröhre gedrückt hat, bekam ich tatsächlich so nehme ich das jetzt auch wahr, schlechte Luft. Und das ist doof, ne? Wenn man Läufchen macht, muss man Luft haben. Und jetzt laufe ich, Leute, wie ein Reh. Ein Hirsch.
Oder wie heißt das Grautier mit dem Rüssel?
Was?
Was denn?
Laufe ich durch die Gegend und fühle mich also pudelwohl.
Ja.
So, und ich wollte nur sagen, vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche und
Wir haben so süße Zuschriften gekriegt. Schon die kann wieder. Man gar nicht alle aufzählen.
Ja, wir haben die Besten. Also, ja, ne? Nee, ich will es doch nicht berufen, aber es ist so. Also bei uns hört, alle anderen müssen es ja nicht. Muss ja sowieso keiner hören, aber wir haben da schon so ein besonderes Völkchen irgendwie an Land gezogen. Kein Shitstorm, keine Blöden, ich muss nichts sperren oder irgendwie eingreifen.
Nein, also im Gegenteil. Wir haben sehr viel Mitgefühl, unsere Hörer. Sind sehr empathisch.
Nicht sympathisch, empathisch.
Ja, finde ich gut. Nee, schon schön. Richtig toll.
Ja.
Das macht auch richtig Spaß.
So. Ja. Ist Spaß eigentlich auch eine Emotion?
Ja, Freude.
Freude, ne? Ist sich ja eine freuen. Emotion. Ja, sich freuen. Das gibt ja so Grundgefühle.
Lustig, Optimismus. Ja,
genau. Das ist noch, da habe ich überhaupt keinen Bock drüber zu reden. Es gibt noch Unterschied zwischen Emotionen und Gefühl und es streitet sich die Wissenschaft. Gibt es Basis-Emotionen, aus denen alle anderen Emotionen entstehen? Und dann sagt man, so habe ich jedenfalls jetzt gelernt, nee, Leute, schon eine Emotion wie Wut hat so viele verschiedene Nuancen, so viele verschiedene Farben und das hat es gibt ein tolles Buch, muss ich euch sagen, von einem Kollegen, Leon Winchard.
Ich krieg da nichts zwischen, Leute.
Und auch nicht, kriegst du nicht.
Ich gehe einmal um den Block.
So, nein, weil Leon Winchard hat ein tolles Buch und da mache ich gerne Reklame für, ist mir egal, das heißt besser fühlen. Was für ein Begriff, ne? Besser fühlen. Und der, also wer sich damit noch weiter beschäftigen will, nach unserem Podcast, bitteschön. Verlinke es in den Shownotes. So, jetzt kommt Annika.
Jetzt, wenn ich die Weintraube im Mund habe.
Darauf
habe ich gewartet. Das hat auch ein bisschen was mit der Geschichte des Worts zu tun.
Na?
Weil man hat ganz früher zu Aristoteles-Zeiten und sonst wie hat man ja schon gewusst, dass es Gefühlsregungen gibt.
Mhm.
Und man hat dann von Affekten, sehr lange von Affekten gesprochen.
Mhm.
Und diesen Begriff Emotion, so wie wir das jetzt heute kennen, der ist eigentlich erst im Laufe der Jahre, in den letzten Jahrhunderten eigentlich erst entstanden, obwohl die Menschheit schon immer fühlt. Aber man wusste nicht so richtig, wie. Und es kommt, und das finde ich interessant, es kommt von diesem, von einem lateinischen Wort natürlich wieder mal und sowas. Und zwar von Emotive, glaube ich, heißt im Lateinischen sich bewegen.
Ah.
Und da steckt auch im Wort Lokomotive drin.
Ja, stimmt. Ne? Ja.
Und man hat darunter sich bewegen, sich so vorgestellt. Also im Sinne von geistiger Bewegung. Geistig aufgerüttelt werden.
So.
Das ist eine Emotion. Und man hat darunter immer verstanden, also ein Erlebnis oder ein Zustand oder irgendetwas, was um dich rum passiert oder was dir gesagt wird oder so. Und das löst etwas aus.
Mhm.
Und dieses Auslösen ist eben eine geistige Bewegung.
Mhm.
Und daher kam dann das Wort.
Spannend.
Und es haben sich, also ob das nun Immanuel Kant oder ich habe keine Ahnung, wer alles damit beschäftigt, ist ja auch interessant.
Ja.
Weil bevor wir das so explizit wie heute erklären, haben ja die Leute lange überlegt. Und wie ist das eigentlich? Man hatte ja zum Teil auch gar keine Wörter für das, was man da so gefühlt hat. Dazu kommt, dass man in verschiedensten Gesellschaften und Kulturen das Fühlen als etwas Unsittliches oder nicht Akzeptables gesehen hat. Also denke zum Beispiel an die viktorianische Zeit, da haben die Frauen oder die Männer, also sowas wie Leidenschaft oder offen genannte, mir geht's nicht gut oder irgendwie so, das war verpönt.
Mhm.
Also man hatte Haltung, es ging, die Werte waren eher so Ehre und ein stabiles, selbstbewusstes Auftreten.
Mhm.
Und man hielt besonders in der englischen Gesellschaft, das ist ja, geht ja bis heute so, hält man ja bestimmte private Sachen zurück.
Mhm.
Meine Schwester, die ja in Schottland lebt, wenn wir da zu Besuch waren und so, sagte sie immer, du, wenn wir da irgendwo eingeladen sind zum Essen, Religion und Politik bitte nicht beim Essen.
Mhm.
Etwas, was wir überhaupt nicht akzeptieren würden.
Mhm.
Also natürlich reden wir über Politik, das ist doch toll. Also wieso nicht? Ne?
Weil die wollen nicht, dass es zu Streitigkeiten, dass die Emotionen durchgehen und dass dann
Richtig, darum böses. Redet man so gern übers Wetter oder über irgendetwas.
Ja.
Das ist natürlich heute auch schon ein bisschen aufgeweicht, aber so im Großen und Ganzen, auch in Deutschland war das ja, ist das ja lange, lange nicht gut oder gern gesehen. Da gab es eine Bewegung, wo man sehr emotional war, und heute ist es auf einmal sehr toll und für die Jugendlichen ganz super, wenn sie cool sind.
Mal wieder.
Das ist wie so, der schwappt immer wie Wellen. Also seit ein paar Jahrzehnt oder was weiß ich, ist es eben doch wieder gut, wenn man seine Gefühle wieder unterdrückt.
Komisch, ne? Und ja. Dann gab es wieder eine Welle, gerade wenn du im so Geschäftsbereich tätig bist, ne? So Coaching von Managern und so, sogenannte Soft Skills, so nennt man das auf gut Englisch. Soft Skills heißt also auch über Gefühle, über Emotionen,
ja,
und Kommunikation, all diese Sachen, die eben über Rechnen und Interpretation von irgendwelchen Finanzberichten und Tabellen hinausgeht. Ne?
Nun muss man sich aber einmal überlegen, ja, was braucht der Mensch denn eigentlich? Und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ich auf einen Menschen zugehe und ich zeige meine Gefühle und ich zeige ihm, dass ich ihn gut finde, und ich rede auch auf eine Art und Weise mit ihm, dass er versteht oder dass er mitbekommt, wie ich mich fühle, und ich akzeptiere seine Gefühlswelt, habe ich doch eine Atmosphäre, in der ich mich doch sehr viel sicherer fühle, oder selbst wenn ich etwas von mir preisgebe, als in dieser Scheinwelt,
ja,
ne? Die es auch im Internet und so gibt. Das ist so gefühlskalt.
Ja.
Da schreibt man dann irgendwas und ja,
da
aber kein
dann
Mensch,
Emojis dann. Dann
ja,
hast du,
ja, ach toll.
Ja.
Also da kannst du auch schreiben, was du willst. Ne? Oh, das finde ich ganz super. Emoji, Lach, Ausrufungszeichen, dicke Spinne, keine Ahnung. Das ist doch bescheuert. Was soll mir das denn sagen? Und im Inneren denke ich nur, oh, nicht schon wieder, dieser Idiot.
Ja.
Ich finde das so unehrlich.
Ja. Ja, da ist auch, dass die Technik wirklich begrenzt, Gott sei Dank.
Ja.
Also künstliche Intelligenz, all das beschäftige ich mich jetzt auch mit, ist sehr technisch unglaublich, was du machen kannst. Aber, und deswegen wird unser Beruf nie aussterben, die Gefühle zeigen, erkennen, mitteilen, all das Zwischenmenschliche, das ist Kommunikation pur. Das ist wirklich, also Gefühle sind ja immer echt. Und deswegen ist es Blödsinn, nun sei doch nicht traurig oder nun sei doch nicht wütend, irgendwie solche Nummern oder in der Erziehung womöglich auch. Ne? Also du
hör mal auf zu weinen.
Hör mal auf zu weinen, ist doch alles gut, das stell dich nicht so an. Ach, was es bis heute noch gibt. Es ist Blödsinn, wenn ein Mensch, ob Kind oder Erwachsener, traurig ist oder wütend ist oder auch glücklich ist. Das ist seine Realität. Und das kannst du ihm auch nicht absprechen. Und das ist eben auch die Funktion 100% von der Evolution her geplant, dass du mit deinem Gefühlsausdruck, wenn der andere denn hoffentlich den auch richtig wahrnimmt und richtig drauf, den richtig interpretiert und auch richtig dann drauf reagiert, dass dann plötzlich eine Kommunikation stattfindet, die auf einer ganz anderen, eben auch auf der Gefühlsebene stattfindet, die sehr viel inniger und sehr viel echter auch ist, als dieses so drüber rumlabern und so tun, als ob.
Da müssen wir ja an der Stelle jetzt mal fragen, was glaubst du denn, was passiert, wenn Kinder die ganze Zeit schon als kleine Kinder vom Fernseher oder noch besser vom Tablet sitzen und daddeldudeln und eigentlich die emotionale Sprache gar nicht lernen, weil sie gar nicht in andere Gesichter gucken. Und wenn sie mit ihren Freunden zusammen sind, dann sitzen sie auch nebeneinander und daddeln am Telefon, am Handy. Glaubst du, dass das Auswirkungen hat auf die emotionale Ausbildung? Also Empathie lerne ich dadurch
ich
ja nicht.
Nur weiß ich auch. Also es gibt da auch wieder Untersuchungen. Ganz interessant, in einer Schule, verschiedene Schüler, kleine, denen wurde beigebracht, wie man Emotionen betitelt, verschiedene Begriffe von Wut, sauer sein, ich bin irgendwie grantig, ich bin so, also so ganz verschiedene Möglichkeiten, Emotionen zu benennen. Wurden sie richtig, war richtig wie ein Unterrichtsfach, wurden sie richtig trainiert da drin und psychologisch begleitet, und dazu natürlich eine Parallelklasse, die das nicht gemacht haben. Und es kam wirklich heraus, dass die Schüler, die mit ihren Emotionen sie benennen konnten, erkennen konnten, auch mit dem anderen, sie sahen den Art, der ist wütend oder auch der ist glücklich und dem das auch gesagt haben, dass die hinterher sich weniger auf dem Schulplatz gebolzt und gehauen haben, dass sie sozial kompetenter waren und im Großen und Ganzen psychisch stabiler waren. So.
Wunderbar, ne?
Und das ist genau der Punkt, wo wir beide, Annika und ich, uns ja auch immer drüber unterhalten. So etwas, Emotionen benennen, ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, ist emotional ohne Ende. Es schreit oder es schläft, es ist zufrieden, irgendwann lacht es oder es gurt vielleicht auch. Es ist Emotion pur und kann es nicht benennen. Erst nachher, wenn es älter wird, durch die Eltern, du bist ja glücklich oder du bist ja fröhlich oder du bist jetzt wütend oder dir tut was weh, so, du bist traurig. Damit kann das Kind nachher die verschiedenen Emotionszustände überhaupt betiteln. Das ist nicht so gegeben. Und jetzt komme ich dazu, das ersetzt kein Handy, das ersetzt kein Internet, kein Geheimnis. Das heißt, face to face, Gesicht zu Gesicht muss ein Kind im besten Fall durch seine Eltern Gefühle erkennen, Gefühlszustände spüren und dann auch benennen. Und dann, gibt es auch keine verbotenen Gefühle. Die ganze Gefühlswelt am Anfang eher noch ein bisschen eindimensional, eben Wut, Trauer, vielleicht auch glücklich sein. Dann kommen aber nachher so Gefühle wie, ich bin, was haben wir denn, wie Ekel. Oder ich bin traurig.
Ich bin ängstlich.
Oder ich bin enttäuscht. Mhm. Oder ich bin so, also schon komplexere Gefühle. Die sind dann aber da. Und es gibt so einen schönen Psychosatz, you have to name it to tame it.
Mhm.
Du musst es benennen, damit du es zähmen kannst, damit du es kontrollieren kannst.
Mhm.
Wenn du Gefühle kontrollieren willst, was ja wichtig ist, musst du sie vorher benennen. Und erst dann kannst du rangehen und sagen, okay, meine Wut lasse ich jetzt mal nicht so und so aus. Oder ich bin deswegen wütend. Ja, okay, gut, weiß ich. Und dann mache ich was Entsprechendes dagegen.
Also René Descartes,
oh Mann,
der im 16. Jahrhundert geboren worden ist, also 1596 bis 1650, glaube ich, der hat 6 Grundaffekte unterschieden.
Ja.
Liebe, Hass, Verlangen, Freude, Traurigkeit und Bewunderung. Man ist eigentlich ziemlich lange davon auch ausgegangen. Und dann hat man 3 nur noch erkannt.
Nämlich?
Hat das zusammengedödelt. Also Spinoza zum Beispiel, der hat dann gesagt, Freude, Traurigkeit und Verlangen. Und Kant hat dann noch das seelische Grundvermögen angeführt und hat gesagt, also das Fühlen ist eigentlich so ein Mittelding zwischen Lust und Unlust zu irgendwas und das Neutrale. Und auf diese 3 kann alles zurückgeführt werden. Das heißt, du siehst, also es dreht sich eigentlich immer um, das fand ich so interessant, heute sagen wir heute Emotionen, gibt es eine ganze Reihe. Und es lässt sich nicht zurückschrauben auf 5 oder irgendwie, weil es bei jedem Menschen anderes gibt und zusammenhängt mit seinen spezifischen individuellen Erfahrungen.
Ja.
Also das, was ich an Zorn verspüre, ist nicht dein Zorn, weil deine Erfahrungen und dein Lernen, deine Empathie im Laufe deines Lebens anders ausgesehen hat. Aber ich kann sie nachvollziehen. Wenn ich dein wütendes Gesicht sehe, sage ich mir, ah ja, guck, der sieht so aus, kenne ich von mir im Spiegel, der ist jetzt auch wütend.
So.
Und weil ich das schon erfüllt habe, kann ich auf meine Art es durch meine Augen nachvollziehen.
Genau, und der andere fühlt sich dann verstanden und dann kannst du auch sagen,
richtig,
ich kenne das und weißt du, was mir hilft, so und so.
Und dieses, dass der andere und ich und nach, dieser Weg, also dieses, wie ich das lerne und wie ich damit umgehe, da hat man früher eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee. Es ging eigentlich erstmal darum, was spüre ich und woraus lässt sich das eigentlich alles zurückführen. Dass das eigentlich der große Leim ist oder die große Tobe Uhu, die eigentlich unsere Gesellschaft oder uns alle zusammenhält. Ja. Also eine Familie oder so wird ja durch diesen emotionalen Erfahrungskleister zusammengehalten.
Ein schönes Wort, ja.
Und das, finde ich, ist der wichtige Punkt. Ja. Mir ist es gar nicht so wichtig eigentlich, ob das jetzt alles zurückzuführen ist auf Freude und Leid und so, was ja doch unterschiedlich ist, was ich darunter verstehe, was du darunter verstehst. Wichtig ist das Gemeinsame, was ich mit den Menschen habe in meiner Umgebung.
Und das wirst du auch nie vergessen. Also richtig. Das ist so, du kannst auch soziales Schmiermittel sagen dazu. Ja.
Und jede Gesellschaft hat da so ihre Eigenarten ja auch ausgebildet. Ja. Darum ist es zum Beispiel so, dass bestimmte Bewegungen, bestimmte Ausdrücke des Gesichtes in anderen Kulturen ganz anders interpretiert werden. Mhm. Also fang nicht an, irgendwo zu nicken, das verstehen Leute, oder den Kopf zu schütteln, das verstehen sie als ja. Und wenn du dazu, oder wenn du lächelst irgendwo, grober Fehler, und da werden wirklich Mundwinkel in andere Richtungen auch als eine andere Grundstimmung aufgefasst. Also Emotionen haben wirklich auch was mit dem Lernen zu tun.
Sie sind da, also das glaube ich schon, sie sind da in jeder Kultur, aber wie du sie ausdrückst.
Und wie du sie dann in den Kontext einordnest.
Genau, und das lernst du, da hast du vollkommen recht.
Auch was gesellschaftlich akzeptabel ist.
Genau, also denn wir waren ja in Japan.
Ja, genau. Da ist es eben nicht so akzeptabel, dass man derartig seine Gefühlsregungen sehen lässt.
Das,
man hält sich eher zurück.
So, auch Geschäftsleute bringt das. Also es ist unhöflich in Japan, wenn du Geschäfte machen willst, wie in Deutschland gleich in den ersten 5 Minuten deinen Businessplan da vorzulegen und so, sondern wird erstmal über Gott in die Welt geredet und wieder was Tee getrunken und dann kommen wir vielleicht irgendwann mal dazu. So, das sind auch so Konventionen.
Ja. Das hat man auch in anderen Ländern, und es gibt so bestimmte, es gibt einfach bestimmte Höflichkeitsfloskeln und so, ja, aber vor allen Dingen gibt es eben Unterschiede in dieser Emotionalität. Mhm. Das merkt man schon, wenn man Filme aus anderen Ländern sieht. Mhm. Teilweise geht uns das sogar so, wir haben uns jetzt heute dran gewöhnt, aber den Humor aus anderen Ländern ist teilweise nicht so leicht nachzuvollziehen. Mhm. Selbst bei amerikanischen Filmen, die ja bei uns eigentlich das Gros der Filme ausmachen, die wir sehen, müssen wir uns trotzdem so ein bisschen, haben wir uns im Laufe der Zeit natürlich dran gewöhnt, aber bestimmte Sachen sind einfach anders.
Ja. Ja.
Wo man auch merkt, da interpretieren die auch die Gesichter anders. Mhm.
Also Emotionen, Gefühle, dieses die sind da, die sind auch verbunden in bestimmten in bestimmten Gehirnregionen. Man weiß zum Beispiel die sogenannte Amygdala, das ist die Region der Mantelkern, in dem Angst zum Beispiel auch durch Angst auslösende Erlebnisse werden über die Amygdala dann bestimmte Hormone freigesetzt, Stresshormone, Cortisol und Co. Was automatisiert schon abläuft so. Und das sind Sachen, die kannst du ganz schlecht kontrollieren. So. Also die sind da, deswegen Gefühle sind immer echt. Mhm. Und das ist etwas, das muss ich auch habe ich von Annika gelernt. Ich komme ja eher aus einer Familie, ländlich, männlich, vor allen Dingen männlich. Also wir sind 3 Jungs, mein Onkel, mein Vater, wir waren in der Familie immer so 5 Männer. Und meine Mutter und meine Omi war dann noch da, so gegen 2 Frauen. Da war eher Gefühlsdistanz angesagt, eine männliche Erziehung. Und dann bin ich auf Annika getroffen. Und du bist, finde ich, bis heute noch, du bist ein sehr emotionaler Mensch.
Ja, emotional durch und durch.
So, und deswegen bist du auch wie ein offenes Buch. Und ich musste erstmal damit klarkommen, dass bei uns auch mal die Fetzen fliegen und du auch mal richtig laut wirst und sauer wirst. Und boah. So, italienische Note, sag ich mal so.
Ja, und zu Anfang hat er sich dann immer umgedreht und ist weggegangen.
Was man so machen kann. Aber das ist so. Also, du bist wirklich ein offenes Buch. Du kannst, wenn du willst, kannst du dich natürlich kontrollieren, aber in der Regel.
Also aber nicht in meinem privaten Umfeld. Nicht wirklich. Auf der anderen Seite weiß man dann auch wirklich, was man bei mir kriegt. Also. Mhm. du wenn ich jemandem sage, ich habe dich richtig lieb und oder ich finde das so toll, wie du das machst. Und dann meine ich das so. Ja. Und das, da verstelle ich mich auch nicht, wenn ich privat bin.
Und deswegen warum? Lieben dich auch viele Menschen wirklich, weil du bist echt, du bist keine Mogelpackung. You see what you get. Also, warum werde ich denn zu anstrengend finden? Ja, dann eben halt nicht, aber es sind wenig Leute.
Ja.
Die sagen, nö. Die meisten mögen das Ganze, mögen dich gern. Und das ist eben dieses.
Ich mache ja auch Menschen gern.
Ja, das merken
so
wir
ganz
auch.
Generell.
Ja, das merken wir auch.
Ja.
Und das ist etwas, denn noch bevor ich es vergesse, was ich super spannend finde, dass Emotionen, also wir erleben etwas, verbinden damit eine bestimmte Emotion, Freude, Traurigkeit, Wut, was auch immer, werden nach diesen Emotionen im Gedächtnis abgespeichert. Unser Gedächtnis funktioniert gefühlsabhängig.
Mhm.
Das heißt, wir haben eine Schublade für all die freudigen Situationen, eine für die traurigen, eine für die wütenden Situationen. Und dann kann, wenn du gerade in so einer bestimmten Gefühlslage bist, dann wird diese Schublade aufgemacht und dann kommen all die traurigen Situationen, all die wütenden, wutauslösenden Situationen plötzlich wieder raus. Ist doch spannend.
Und ich glaube, das, was wirklich am meisten irgendwie Gefühlsregungen auslöst, sind solche Dinge wie Verletzungen.
Mhm.
Egal, ob jetzt physisch oder vor allen Dingen auch psychisch. Und auch sowas wie Verrat.
Mhm.
Und Hilflosigkeit,
mhm.
Angst.
Mhm.
Das sind ja, Angst. Sind ja so Auslöser, die am meisten irgendwie wütendes oder schlimmes Verhalten oder starke Emotionen hervorrufen. Also jeder kennt das, wenn man so richtig, du hast ein großes Problem und dein Gegenüber fängt an, dich auszulachen.
Mhm.
Das tut echt weh.
Mhm. Okay.
Und dann hast du wirklich. Also mit einer richtigen Emotion zu kämpfen.
Mhm.
Das kennt jeder, der plötzlich dann in solchem Zusammenhang vom Chef steht und plötzlich anfängt zu heulen oder so, weil, ne?
Mhm.
Oder ihm kommen und man will auf jeden Fall nicht jetzt plötzlich wie ein Waschlappen dastehen, aber schon passiert. Ja, das ist so. Weil diese Geschichten so wehtun und wirklich starke Emotionen hervorrufen.
Ja. Und da wäre es, ich würde es ja toll finden, wenn man dann das schafft, mal angenommen, es wäre wirklich so, du willst dich kontrollieren und es ist irgendein Gespräch und es kommt plötzlich so ein Gefühl hoch und du kannst es auch nicht unterdrücken, dass du genau das dann auch sagst.
Ja, das würde ich jetzt machen. Also früher habe ich mich zu Tode geschämt, wenn ich dann irgendwie womöglich geheult habe. Heute würde ich sagen, so mal ein Taschentuch, also aber dazu muss man auch erst ein gewisses Alter dann, glaube ich, haben, um dann auch, dass man so ein, ach, ist mir doch eigentlich egal, aber ich merke, dass es heute auch sehr viel schwieriger ist, mich zu verletzen.
Ja.
Also das dauert.
Ja.
Das ging früher, als ich ganz junger Mensch, ging das ziemlich schnell. Da hast du ja auch noch nicht so diese Selbstsicherheit.
Ja, du hast ja auch, also wenn ich sehe, wie du mit, egal mit wem, welcher Funktion, wie du mit Menschen umgehst, du bist so schnell auf Augenhöhe mit denen, das irritiert die wahrscheinlich, aber nachher finden sie es dann gut. Also da gibt es für dich auch keine, egal welcher Titel oder welche Funktion.
Nein. Das mir sind ist alles wichtig, Menschen. Ob Menschen nett und verantwortungsvoll miteinander umgehen.
Mhm.
Und das hat nichts mit dem Posten zu tun, gar nichts.
Und bei dir kann man wirklich lernen und ich auch, du gehst sehr gelassen mit den Emotionen um, die du hast. Du weißt es und dann ist es so und ja, dann, ja.
Und ja, dann ist es eben
das. Also Emotionen, wenn sie ausgelöst werden, sie sind ja immer, sie haben Signalfunktion.
Mhm, immer.
Wenn du also nicht schlafen kannst vor Angst, weil du am nächsten Tag dieses und jenes Gespräch führen musst oder weil dies und das eigentlich, dann hat das Gefühl eine Berechtigung, dass es auch im Kopf ist und dass es sich schlecht schlafen lässt. Dann kannst du natürlich damit umgehen und sagen, okay, jetzt morgens um 2 kann ich keine Probleme lösen. Das packe ich mal, aber wenn ich morgen um 7 aufstehe oder um 8, dann ist das erste, ich gehe ans Telefon und rufe ich XY an oder bei der Behörde oder sonst was und kläre das dann.
Ich stehe auf, weil ich weiß, ich kann sowieso nicht schlafen, nehme einen Zettel und entwickle eine Strategie, wie
oder
ich das
so.
Gespräch morgen führen werde, lege ich das ab und sage mir so, jetzt hast du das vorbereitet, mehr kannst du im Moment nicht tun, damit ich dann vielleicht noch ein paar Stunden Schlaf kriege.
So, Zum Beispiel sowas. Ne?
Also ein bisschen aktiv werden ist ja auch also nicht schlecht.
Genau. Wenn, was nützt es, ne? Wenn du sowieso nicht genau das. Also es gibt Strategien dann dagegen. Mhm. Und jetzt sind wir bei der Emotion Angst. Und Angst ist, ist eigentlich für mich mit einer der wichtigsten Emotionen, die man haben kann. Und hat ja auch seine Funktion. Auch wirklich zu sagen, sie hängt, ja, unser Leben hängt auch von solchen Emotionen ab, wie Angst, es sei denn, sie wird unkontrollierbar oder sehr unrealistisch.
Ja, aber trotzdem ist sie, ich glaube, das ist eine der Emotionen, die wirklich auch am meisten auslöst.
Ja.
Denn das sind die Verletzungen zum Beispiel, dass du Angst vor Verletzung hast. Du hast Angst davor, jemanden zu verlieren. Du hast diese Angst, die immer so mitschwingt, egal, kann ja auch durch deine Erziehung passieren und so, dass du das Gefühl hast, wenn du dich nicht angepasst verhältst, dann bist du allein. Oder
das ist das Schlimmste, ne?
Ja, weil du das eben als Kind schon gelernt hast, dass man dich eher verlässt, als dass man zu dir hält.
So.
Das hast du ja noch als Erwachsener, dieses Gefühl. Wie schwer ist es dann, dagegen anzugehen? Mhm. Also schwingt diese Angst immer mit und du tust vielleicht Dinge, die du wenn du logisch denken würdest oder das Ganze außer Distanz sehen würdest oder bei jemand anderem würdest du sein, so, bin ich denn wahnsinnig? Nee, um Gottes Willen.
Oder du vermeidest die Situation, du hast eine Chance, einen neuen Job, vielleicht sogar eine neue Beziehung, du hast eine Chance, irgendwo anders hinzugehen.
Und du wolltest Angst, es schon, aber die Angst davor...
Die Angst sagt, also das ist aber auch wirklich tief bei uns im Homo sapiens verwurzelt, dass die Angst, oh Gott, es könnte ja was passieren. Und wir neigen dazu, eher vom Schlimmsten auszugehen und nicht vom Guten auszugehen.
Das ist aber auch evolutionär richtig, weil bevor du in den dunklen Wald düst, überlegst du dir, ja, ist der Säbelzahntiger hier?
Ja.
Oder das Mammut oder so. Ne?
Ja.
Das haben sich schon unsere Vorfahren irgendwie überlegt. Und durch Angst hat ihnen geholfen, sich in einer feindlichen Umgebung durchzusetzen oder zu überleben.
Mhm.
Und deshalb hat es sich genetisch bei uns wirklich tief verwurzelt.
Genau.
Das ist ja auch klar. Aber es bestimmt ja nach wie vor eigentlich alles. Und es bestimmt auch unsere Gesellschaft.
Ja, jetzt in der Situation Krieg, Wirtschaft, alles, all das, Umwelt.
Es ist doch im höchsten Maße beängstigend.
Ja.
Und dieses Gefühl, die Angst zu haben, etwas zu verlieren oder nicht klarzukommen oder so, die lässt auch die Menschen dummes Zeug machen. Und auch Auswege suchen, die sie in einem anderen Zustand nie gesucht hätten.
Das stimmt.
Wie zum Beispiel die AfD wählen. So.
Das stimmt. Also,
sage ich jetzt einfach mal so.
Hast du gut gesagt.
Mal so.
Man nennt das in der Psychologie übrigens Negativitätsfehler, dass wir also das Negative als viel größer und belastender und bedrohlicher ansehen als alles andere. Und es gibt eigentlich so im Groben, kannst du sagen, drei Dinge, die Angst machen. Das ist einmal die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor dem Unkontrollierbaren und das Außergewöhnliche, was plötzlich so aufkommt. Und ich glaube, das ist wieder so der Punkt. Wenn ich etwas nicht kenne, wenn ich etwas nicht kontrollieren kann, weil ich es noch nie so erlebt habe. Und wenn das so ganz unbekannt ist,
dann sucht man eben den Ausweg, der einem das meiste, ich will nicht sagen Glück, aber das so verspricht. Darum sagte ich eben, AfD, ohne vielleicht würde ich es normalerweise gar nicht wählen oder würde mich in einem natürlichen Zustand ganz anders damit beschäftigen und bin eigentlich auch, ich sage jetzt was, schon immer FDP-Wähler gewesen, aber ich habe jetzt Angst, die Situation, mir gefällt das auch alles nicht und macht dann so eine so Kurzschlusshandlung. Dabei würde ich vielleicht, wenn ich diese Ängste nicht hätte, mal überlegen und zu dem Schluss kommen, im Moment kann man gar nichts wählen oder
wie auch immer. Also das
oder der und der hat noch den vernünftigsten Weg.
Genau.
Und wenn ich dann dahin komme, dann kann ich ja sagen, ja, also für mich, meine Einstellung hat sich nicht geändert, das ist die AfD. Denn ist ja auch gut. Wir sind eine Demokratie, da kann jeder wählen, was er möchte.
Aber nicht potenzielle Nazis. No. Das kann jeder wählen, natürlich kann jeder wählen.
Das haben wir. Und solange jeder, das finde ich auch richtig, und in so einem Land möchte ich auch leben, wo jeder das Recht hat, das zu denken, was er möchte. Mhm. Und auch das zu wählen, was er möchte. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber dahinter steckt ja oft immer so eine, dann manchmal eben so eine Torschusspanik oder so. Und da machen wir uns alle nicht frei von. Na. Überhaupt nicht.
Und das Schlimme ist, dass Angst verhindert das Denken.
Ja.
Angst verhindert das logische Denken. Mhm. Angst will eigentlich nur, dass du irgendwie reagierst.
Ich nenne das immer das Klopapierphänomen. Ach. Könnt ihr euch noch alle erinnern?
Nee.
Als Corona war und das Klopapier wurde langsam wurde rationiert.
Oh ja.
Und wie Leute wirklich mit 20 Packungen bei Rossmann rausgeschlichen sind. Das ist so, das ist natürlich total schräg gewesen. Das heißt,
ja,
das ist natürlich, du hast Angst, irgendwann kommt es nicht mehr, also bunkerst du. Das machst du, das bunkerst du. Also heute, wir bunkern inzwischen alle bestimmte Sachen aus dem einfachen Grund. Denk an die Glühbirnen. Als die Glühbirnen so langsam weniger wurden, man nur noch Sparlampen hatte, und man dachte, meine kleine Funzel im Wohnzimmer, wo immer die 25-Watt-Birne abends so niedlich in der Ecke steht, da will ich doch jetzt nicht dieses eiskalte Licht reinschrauben. Hm. Also sind alle ganz schnell nochmal in den Baumarkt und haben gebunkert, die 25. Und da, zum Teil noch heute haben sie die da drin.
Komm. Ja.
Was?
Nee, ich wollte Thema Klopapier nur ganz kurz. Annika und ich sind ja früher, 89 war das, mit der Transsibirischen Eisenbahn durch China gefahren, ganz lange Wochen, Monate, und dann mit der Bahn, dann durch Russland zurück und Berlin, also eigentlich Hauptbahnhof dann ausgestiegen. So. Und es war eine lange Fahrt, ich glaube 2 Wochen durch Sibirien, und uns ging das Klopapier aus, logischerweise. Wenn du vorher in China warst, ist das Klopapier auch nicht so übrig. So. Und dann haben wir...
In der Holzklasse, in der Transsibirischen Eisenbahn, gab es schon lange kein Klopapier mehr.
Wenig. Und dann haben wir einen dicken Reiseführer gehabt, die grüne Bibel. Damals, China war unbekannt für Alleinreisende, und da gab es einen, und das war so, was so kennt ihr doch, so glattes Papier. So
ja, Hochglanzpapier.
Hochglanzpapier? Ja,
von Lonely Planet, die grüne
mal
Bibel.
Po mal mit Hochglanzpapier. Hat sich damals mal jemand einen Po
abgegeben? Das war eine Katastrophe.
Also, aber ist egal, so. Und der Höhepunkt war, wir waren dann irgendwann zu Hause in Hamburg, und ich hatte einen riesen Rucksack gehabt, habe den dann ausgepackt. Und ganz unten, war noch zusammengeknüllt, noch Klopapier. Entschuldigung, das muss ich loswerden, ja, unvergessen.
Und was hat das jetzt mit Emotionen zu tun?
Die Emotion durch
die du gegangen bist, erst das rutschige Klopapier.
So, und dann die Erlösung, und dir das dann erzählen, und du warst not, she was not amused.
Ja, Queen Mom war sauer. Aber auf der anderen Seite war das auch wieder ein typischer Deal.
Ja, das war so. Und unvergessen. Nur ganz kurz zum Thema Angst. Es gibt... auch da wieder Erkenntnisse, es gibt Menschen, und das kannst du schon bei Kindern sehen, Kinder sind auch Menschen, es gibt hochreaktive Kinder. Denn Amygdala, also dieses Angstzeichen im Gehirn, schon beim kleinsten Pups anfängt zu reagieren. Und hochreaktive Kinder werden nachher auch hochreaktive Erwachsene, die dann auch sehr schnell sehr Ängste reagieren und sich eher zurückziehen und neue Situationen eher meiden. Weil
hochreaktiv heißt also nur im ängstlichen Bereich.
Ganz schnell. Also ich gehöre ich mit dazu, so ansatzweise. Bin ich hochreaktiv? Na, es geht. Ich glaube, ich bin normal.
Du bist manchmal radioaktiv.
Ich bin normal reaktiv. Aber es gibt wirklich, ich habe mich ja früher auch viel mit Babys und so beschäftigt, es gibt so diese sehr schreckhaften Babys, die schon,
ich überlege bloß, reaktiv würde ja heißen, also dass es auch sehr schnell lacht. Und dann würde ich mich dazu zählen, weil ich ja immer sofort auf Situationen gefühlsmäßig reagiere.
Genau, und wenn man den eine kleine Spinne irgendwo, dann kann man, aber da bist du äußerst reaktiv. Du bist selektiv reaktiv.
Reagiere eigentlich auf alles.
Du bist ja, ob es Gerüche, ob es Geräusche und so.
Und eigentlich immer sofort.
Du bist deshalb, wenn man dich sieht, du bist auch ein eher hellhäutiger Mensch. Also du bist
das kann man so sagen.
Im Großen und Ganzen bist du ein sehr sensibler, Doch, du bist ein hochreaktives Wesen.
Weil, weil ich wundere mich jetzt nur, dass reaktiv sich nur aufs Ängstliche bezieht. Nee. Das tut es ja nicht.
Bezieht sich auf, aber weil Angst halt die Emotion ist, die, wie soll ich sagen?
Also ich würde dann eher sagen, es gibt eher ängstliche Kinder. Hochreaktive, das sind auch Kinder, die lachen sofort. Die Katze kommt und macht ein lustiges Gesicht. Das Kind lacht und schmeißt sich auf den Fußboden. Und da ist irgendwas, muss sofort anfassen. Und jede Zitrone muss geleckt werden. Und überhaupt dann neugierig.
Dann müssen wir doch nochmal sauber sein. Also hochreaktiv im psychologischen Sinne bezieht sich auf Angst.
Alles klar, so, das wollte ich eben wissen.
Es gibt dann hochsensitive.
Das würde das eher bezeichnen.
So, das war Annikas Selter.
Ja, Prost. Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt hier Kaffee.
So, Flaschbier.
Ja, vielleicht so.
So, also hochreaktive Kinder, wenn man welche kennt oder wenn man auch selbst vielleicht ist, über dich, vielleicht fahre ich auch an. Das ist auch interessant. Wir haben ja damals, Annika und ich, zusammen uns im Bereich Psychomotorik weitergebildet. Das ist also eine Art von Mototherapie, also wo man über Bewegung Kinder und auch Erwachsene denen helfen kann. Weil deren Gehirn eben nicht so reibungslos funktioniert, wie man sich das wünscht. Ich sag's mal so ganz allgemein. Und die haben eine Wahrnehmungsstörung zum Teil. Die nehmen, also wie bei jetzt diesen hochreaktiven Kindern, die nehmen Reize viel schneller wahr und viel bedrohlicher wahr, als sie überhaupt sind. So. Aber das meine ich, wenn du merkst, du bist hochreaktiv oder du hast ein hochreaktives Kind, zum einen bei Kindern, ab Kinderneurologen, Kinderarzt und dann mit Hilfe eben von Psychomotorik versuchen, das zu regulieren. Und dann gibt es immer noch diesen Satz, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Das heißt, immer wieder nicht kneifen, sondern sagen, okay, ich stelle mich jetzt der Angst, vielleicht auch mit Hilfe, aber müssen es auch alleine. Ich gehe dahin zu dem Konzert, weil ich da Lust zu habe und ich kneife nicht, weil da so viele Menschen sind, was auch immer. Damit dein Gehirn irgendwann auch merkt, okay, die Angst war unbegründet. Das ist, du hältst es aus und du flippst auch nicht aus und du wirst nicht ohnmächtig. Es geht dir vielleicht sogar hinterher gut.
Das ist also praktisch die Grundzüge der Verhaltenstherapie.
So ist es, so ist es. Aber naja.
Aber wenn du jetzt, kommen wir wieder zu den Emotionen zurück, wenn du jetzt ein sehr emotionales Kind hast und merkst, es ist sehr ängstlich und so, dann ist es doch eigentlich auch am besten, du achtest genau darauf, in welchen Situationen kommt die Angst? Und versuchst dann, diese Situation ein bisschen zu klären oder zu ändern oder so. Das heißt nicht, dass ich dem Kind die Angst abnehme oder dass es es nicht fördere, aber wenn ich merke, es hat, Angst vom Fahrradfahren und so weiter, dass ich dann mit ihm zusammen und Stützräder und vielleicht versuche eine Einfahrt oder auf dem Rasen oder keine Ahnung, auf dem Spielplatz ganz langsam und so mit viel Spaß dann das macht und Spaß, vielleicht mit der Freundin zusammen und so, um diese Angst auch wegzunehmen. Ja. Und das haben wir alle ja selber erlebt. Ich hatte früher auch Angst vor den Rollschuhen und nachher konnte ich nie wieder runterkommen, weil es so toll war. Und dass man auch zum Teil die Angst dann überwinden muss mit Hilfe.
Ja.
Und nicht mit irgendeinem Idioten, der einem dann sagt, was, da muss auch keine Angst haben, aus dem Fahrrad. Weißt du, so, das gibt es ja auch. Was,
und das ist immer dieser.
Was besonders von Jungs ja gern gefordert wird. Du bist ein Junge, also darfst du keine Angst haben.
Das ist so eine Scheißerziehung. Ich glaube dir das. Also glaub mir, das ist. Dieses, na, Indianer, jetzt kennt keinen Schmerz. Ein Junge weint nicht, dieser ganze Schwachsinn. Also richtig schlimm. So.
Warum sollte es für einen Jungen weniger schlimm sein? Oder sollte er anders reagieren, wenn schlimme Sachen im Leben passieren?
Ganz genau.
Wenn die Mutter krank ist, ist es völlig egal, ob du Männchen oder Weibchen bist. Das ist immer schlimm.
Ja. Interessant, auch da eine Untersuchung, dass in der Erziehung, wenn es in Richtung Angst geht und Wut geht, was Wut angeht, dass Mädchen da von ihren Eltern eher getadelt werden, wenn sie wütend sind, wenn du sauer bist. Also ist nicht. Was Angst angeht, hast du Angst, so dann fast wieder dieses geschlechtsspezifische Erziehung.
Ja, und
das ist dann auch bei Jungs umgekehrt.
Dazu kommt natürlich, dass du als dass Eltern natürlich meistens um Mädchen Angst haben, weil es natürlich auch sexuelle Übergriffe gibt.
Natürlich.
Also werden sie auch auf Wegen und sonst so behütet. Als Mädchen kriegst du eigentlich schon von Kind des Kindesbeinen an mit nicht bei Dunkelheit, nicht durch den Park, sieh zu, dass Menschen um dich rum sind. Also dir wird ja vermittelt, dass es eine feindliche Umgebung gibt.
Ja. Und
das wird Jungs viel weniger beigebracht.
Ja.
Ne? Was ja in der Realität auch eine gewisse Berechtigung hat. Mhm.
Das heißt nicht so sorglos zu sein, aber auch nicht helikoptermäßig. Also dieses ängstliche Eltern haben auch eher ängstliche Kinder.
Ja,
bei dir in der Erziehung, Helmut war eher ein ängstlicher Mensch.
Ja, ja.
Und viele Sachen hast du aber du bist ja ein starker Mensch, starke Persönlichkeit, hast du das selbst überwunden. Das jo. Fliegen, das Autofahren, alles, was eigentlich bei euch in der Familie, nee, machen wir lieber nicht.
Ja, weil mein Vater hatte sehr viel Angst. Also fliegen wollte nie ins Flugzeug. Und was hat er gemacht nachher? Na. Ist an der Schulter zu meiner Schwester geflogen und hat die ganze Zeit vom Flug erzählt.
So.
Da hatte ich meine Angst aber schon weg. So. Super. Super.
Aber das ist so. Also Emotionen, ich sag's nochmal und ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ne? Wir haben bald 15 Minuten rum.
Auch schon wieder. Das geht immer schnell. So schnell.
Ja,
schnell.
Also, Emotionen sind Warnmelder, sind Signale und sie sind da und sie sind weder schlecht noch sind sie gut, sie sind einfach da. Und
also
das zu sehen und zu akzeptieren und zu identifizieren und dann auch zu signalisieren, mir geht so und so. Und wenn jemand sagt, du siehst so wütend oder so traurig aus und dämmerreinig bin ich das auch, und dann sagen, ja. Aus den Gründen, dann verliert er schon wieder an Macht.
Ja, wichtig ist, denke ich, nicht an den Emotionen rumzuschrauben. Die sind da. Wichtig ist das, was ich daraus mache.
Ja.
Lass ich mich davon unterkriegen? Lass ich mich von der Wut leiten? Das bringt gar nichts, wenn ich hinterher mit dem Stock auf irgendwas eindresche. Nach dem Prinzip Dampfkessel. Früher hat man ja immer gedacht, wenn du sauer bist und so, musst du dies zu viel an Emotionen loswerden und dann mal irgendwie so ein geistiges Kartoffelfeld und ordentlich ackern. Ne? Oder irgendwo reinschlagen, Box, so ein Punching Ball oder irgendwas.
Also gegen das Kartoffelfeld hätte ich ja schon mal gar nichts, weil das wirklich eine körperliche Betätigung ist. Ne? Aber zu sagen, ich baue meine Wut ab, indem ich in ein Kissen oder ein Punching Ball reinschlage, das ist jetzt ganz deutlich und ganz klar widerlegt. Nein, dieses Reinschlagen fördert in deinem Gehirn noch mehr Wut, noch mehr Zorn, noch mehr diese Hormone, diese Stresshormone.
Aber du pusht dich ja richtig auf.
Aber zu sagen, was ich denn zum Beispiel mache, ich laufe jetzt eine Runde ums Nohr oder ich gehe eine Runde spazieren, ich gehe raus, ich bewege mich. Das ist der gesunde Weg, diese Form von so. Das Adrenalin, das Cortisol aus dem Körper rauszuholen. Und zwar nicht mit einer Kampfgeschichte, sondern mit einer mit so einer Ausdauergeschichte. Und also zwar früher, wirklich so lange, bis du denn durch bist damit. So früher?
Ja, ne? Als ich noch mich besser bewegen konnte. Aber habe ich dann ja immer getanzt.
Ja, so.
Weil ich habe mich ja mit Emotionen beschäftigt, seit ich, ich weiß gar nicht, 6 bin oder 6 gewesen bin oder sowas. Ich habe ja Ballett gemacht und vor allen Dingen Ausdruckstanz. Eine alte Form, die eigentlich in Deutschland so in den 20er Jahren aktuell war. Und meine Ballettmeisterin hatte Ausdruckstanz gemacht. Die war ja prima Ballerina gewesen und hatte Ausdruckstanz gemacht. Also habe ich das von ihr noch gelernt.
Frau Masse.
Und das ist eigentlich eine Form des Ausdrucks von Emotionen.
Aber pur.
Und man könnte sagen, es ist eine Art Schauspiel ohne Worte, was man da so macht. Und darum war es immer ganz klar, auch das Betiteln von Emotionen.
Ja.
Also es war eigentlich dauerhaft emotionale Arbeit. Ja. Also was bedeutet das eigentlich? Was ruft das hervor?
Ja, toll. Und das passt bei dir natürlich ganz genau.
Ja, natürlich. Nonverbale Kommunikation und so, das war alles wichtig für so etwas.
Genau.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Bis heute interessiert mich das brennt.
Weil das so ehrlich ist. Ne? So. Das ist so echt. So. Also wir haben jetzt Wut und Angst. Liebe ist natürlich genauso eine wichtige Emotion, mhm, selbstverständlich.
Aber Liebe vor allen Dingen gekoppelt auch wieder mit anderen Gefühlen. Also wenn du jemanden sehr liebst, kommt dann vielleicht die Angst dazu, eine Verlustangst. Mhm. Und schon wird das Ganze sehr intensiv und kann dich wieder zu Dingen hinreißen, die irgendwie im Normalzustand auch, wo du dir einen Kopf hast und sagst, da habe ich irgendwie einen Aussetzer gehabt.
Genau. So was. Aber es ist schon interessant, auch da wunderbare Untersuchung ist, wurden Paare, die sehr lange schon zusammen sind, wurden mal wieder ins MRT, also in dieses Computer-Tomogramm gesteckt, nicht zusammen getrennt voneinander, und dann wurden denen einfach jeweils die Bilder, einfach nur Fotos von dem Liebsten oder der Liebsten gezeigt, und im Gehirn konnte man sehen, es wurden genau die gleichen Areale sind aufgeleuchtet, als wenn sie sie in echt gesehen haben, also genau dieses wie verliebt, also das bei langen verheirateten oder zusammenlebenden Paaren, wie verliebt. Es ging da um die Frage, ist verliebt, ebbt das irgendwann ab, wie ist denn das? Und da hat man herausgefunden, nee, also verliebt sein bei diesen Paaren jetzt, das bleibt auch. Das bleibt auch über die Jahre, Jahrzehnte, wie bei uns ja auch.
Ne? Das war jetzt aber du. Wow.
Ja, war gut, ne?
Ja.
Und das Schöne ist,
jetzt muss ich einen Besen holen, das Süßwald zusammenfegen.
Nee, aber pass auf, was recht, das wäre noch ein Thema für sich, wieder machen wir das auch. Dann es gibt eine Theorie, die Selbsterweiterungshypothese, so nennt man das, dass Paare dann lange zusammen sind, wenn sie das Gefühl haben, dass der jeweils einzelne Partner durch die Partnerschaft sich weiterentwickeln kann. Deswegen Selbsterweiterung. Das heißt, ich bin eine Person, du bist eine Person. Wenn wir jetzt zusammen, jeder ist ein Kreis und wir packen uns zusammen, haben so eine gemeinsame Schnittmenge und merken, ach ja, guck mal, das ist interessant, in dieser Schnittmenge ergänzen wir uns, erweitern wir uns und können viel auch voneinander lernen.
Das kommt bei uns ja ziemlich hin.
Habe ich auch so gedacht. Das kommt bei uns richtig gut hin.
Also wir arbeiten ja auch zusammen, wir machen zusammen Podcasts und wir haben da ja Spaß dran. Kein Mensch zwingt uns dazu, den Leuten am Sonntagmorgen haufenweise
die Ohren vollzulabern.
Vollzulabern.
Nee, das machen wir schon freiwillig.
Ja.
Aber dieses, und das ist ein Punkt. Jeder von uns macht trotzdem seine eigenen Sachen. Und dann wir wieder zusammen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir was zusammen machen, dann ist es in der Regel immer besser, als wenn man es alleine macht.
Ja, ne?
Macht trotzdem auch noch mehr Spaß. Und das ist wissenschaftlich schon ein wesentlicher Faktor, warum du aus dem Verliebtsein nachher in die Liebe und diese Liebe nachher dann auch sich über Jahre, Jahrzehnte weg weiterhalten kann. Wenn du natürlich überhaupt keine Schnittmenge mehr hast, dann liebst du dich auch nicht mehr und dann ist eigentlich auch die Trennung schon vorbereitet.
Und die Geschichte zusammen ist wichtig.
Ja.
Je mehr Erfahrungen du zusammen hast und auch witzige Erfahrungen, lustige Erfahrungen, aber auch schmerzliche Erfahrungen, das heißt, bei jeder Sache hast du eben unheimlich viele Emotionen, die hervorkommen mit dem anderen. Du verbindest ja sehr viel. Also ich verbinde ja mit dir unglaublich viel, weil wir so viel zusammen gemacht haben.
Genau.
Das wäre ja ganz anders, wenn du ständig unterwegs wärst und dann.
Und du nur mit der Kreditkarte mein Konto plünderst. Nein.
Obwohl, das wäre auch schön. Euronen, ja!
Ja, aber du bist auch nur das eine.
Super!
Okay.
Gut, ihr Lieben.
Das war jetzt also echt ein Ritt durch die Emotionen und Gefühle.
Galopp, also wirklich.
Du, man kann wirklich ganz viel dazu sagen. Oh, aber,
Emotionen
aber,
ist endlos, das wisst ihr selber.
Jo, aber ich finde es
so
interessant.
Viele, die wir haben.
Aber dieses mit der Erwartungshypothese, das ist nicht schlecht. Vielleicht sollten wir da nochmal drüber schnacken, was Paare lange zusammenhält. Meine, wir sind ja auch schon 2-3 Jahre zusammen.
Oh ja.
Machen wir das? Mal gucken.
Endlos,
mal
sehen. Wir sind endlos zusammen.
Ja, das wollen wir gar nicht jetzt hier so, dann werden die nachher.
Ja.
Ne? Nein, ja.
Alles klar.
Ihr Süßen, schönen Sonntag.
Ja.
Ihr schreibt uns wieder bitte.
Ja.
Und bleibt uns gewogen, teilt uns, macht Reklame, trommelt. Keine Ahnung was.
Und ich brauche jetzt noch einen Kaffee und will noch eine Scheibe Brot.
Also ich habe auch noch Hunger.
Ja.
Hunger ist auch ein Gefühl, ne?
Oh, das ist die Emotion.
So schlecht, das ist die schlimmste Emotion.
Hunger. Die schlimmste Emotion, ja.
Scheiß auf Angst, Hunger.
Hunger, ja, Hunger. Okay, ihr Süßen, bis dann, bald. Bis nächsten Tschüss. Sonntag, wenn es wieder heißt.
Na?
Psychologen beim Frühstück.
Tschüss.
Jawohl, bis dann, tschüss.